Deutschlandfunk. Marktplatz.
Dazu begrüßt Sie Susanne Kuhlmann. Guten Morgen.
Verpackungen schützen Lebensmittel und sorgen dafür, dass sie länger haltbar sind, dass sie weniger häufig weggeschmissen werden müssen. Und damit leisten sie auch einen großen Beitrag zum Ressourcenschutz.
Schützen, aufklären und zum Kauf einladen. Lebensmittelverpackungen sind heute unser Thema im Marktplatz. Und das war gerade Karl-Dominik Klepper von der Allianz Verpackung und Umwelt. Sie hören ihn später wieder. Lebensmittelverpackungen sollen über den Inhalt informieren und wiedererkennbar sein. Dazu standfest, stapelbar und umweltfreundlich. Es gibt sie aus unterschiedlichen Kunststoffen, aus Metall, Aluminium und Glas, aus Papier, Karton und Pappe. Auch Biokunststoffe werden verwendet, die auf nachwachsenden Rohstoffen basieren oder abbaubar sind. Aktive Verpackungen können die Bildung von Keimen reduzieren und Recyclingcodes zeigen, ob eine Verpackung erwärmt werden kann, ohne dass schädliche Bestandteile frei werden, und sie helfen bei der Abfalltrennung. Welche Informationen müssen auf Verpackungen für Lebensmittel zu finden sein? In welcher können Fertigmahlzeiten direkt in der Mikrowelle erhitzt werden? Warum ist Glas zwar ein ideales Verpackungsmaterial, kommt bei der Umweltbilanz aber nicht so gut weg? Was tut sich bei Verbundkartons aus verschiedenen Materialien, die notwendig sind, zugleich aber auch problematisch beim Recycling? Kann man gebrauchte Glas- oder Kunststoffbehälter zum Aufbewahren oder Einfrieren von Speisen verwenden? Wie vermeidet man überflüssige Verpackungen? Welche Ansätze verfolgt die Verpackungsindustrie, um die Müllmenge zu reduzieren? Schützen, aufklären und zum Kauf einladen. Lebensmittelverpackungen. Drei Gäste haben wir zu diesem Thema heute in unsere Runde eingeladen und die stelle ich Ihnen jetzt vor. Bei mir im Studio ist die Chemikerin Dr. Kerstin Effers von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Herzlich willkommen, Frau Effers.
Guten Morgen, Frau Kuhlmann.
Warum brauchen wir Lebensmittelverpackungen?
Ja, wir haben es ja schon gehört. Eigentlich machen viele Verpackungen Lebensmittel erst transportfähig. Sie schützen das Lebensmittel häufig vor Kontamination und zum Teil können Verpackungen auch die Haltbarkeit verlängern.
Was finden Sie problematisch an der Beschaffenheit mancher Verpackungen?
Dass diese Verpackungen in Interaktion mit dem Lebensmittel gehen, also dass zum Beispiel Chemikalien aus der Verpackung in das Lebensmittel übergehen können und dass wir oft noch nicht mal wissen, welche Chemikalien das sind, geschweige denn, dass die alle toxikologisch bewertet sind.
Dr. Sieglinde Stähle ist uns zugeschaltet. Sie ist Lebensmittelingenieurin und wissenschaftliche Leiterin des Lebensmittelverbands Deutschland. Ihm gehören Verbände und Unternehmen aus der gesamten Lebensmittelbranche an. Guten Morgen, Frau Stähle.
Guten Morgen, Frau Kuhlmann. Guten Morgen, Frau Effers.
Was passierte, wenn unsere Lebensmittel nicht oder schlecht verpackt wären?
Ja, ich kann mich ja auch nur dem anschließen, was schon gesagt wurde, dann wären sie weniger geschützt, dann würden sie keinen Beitrag zur Information und zu Kaufanreizen leisten können. Aber die Schutzfunktion ist eigentlich die ganz wesentliche, die eben auch die Lebensmittel vor Kontaminationen, vor nachteiliger Beeinflussung und damit eben auch insgesamt gegen Lebensmittelverschwendung wirkt.
Was können Verpackungen darüber hinaus, wenn es zum Beispiel heißt, unter Schutzatmosphäre verpackt? Was ist darunter zu verstehen?
Ja, das ist eine besondere Schutzfunktion. Das heißt, dass sich in der Verpackung noch eine bestimmte Zusammensetzung. Das ist eine modifizierte Atmosphäre. Das ist also keine Luft, sondern das ist sind ausgewählte Gase, die eben im Besonderen dazu beitragen, dass das Lebensmittel, das jetzt so verpackt ist, dann vor Oxidation und damit vor dem Ranzigwerden als Beispiel geschützt wird.
Welche Lebensmittel werden vorwiegend so verpackt? Hackfleisch zum Beispiel?
Hackfleisch kann, also es ist eine Option. In der Regel sind es eben Lebensmittel, die ja eine bestimmte Wertigkeit auch haben und ein bestimmtes Schutzbedürfnis. Es sind auch die Lufträume, zum Beispiel bei Molkerei- oder Milcherzeugnissen. Da ist eben auch der Raum zwischen Produkt und Deckel eben mit dieser besonderen Schutzgas versehen.
In unserem Berliner Studio begrüße ich Dr. Thomas Tietz vom Bundesinstitut für Risikobewertung. Er leitet dort die Fachgruppe Sicherheit von Lebensmittelkontaktmaterialien. Herzlich willkommen, Herr Tietz.
Ja, guten Morgen, Frau Kuhlmann, Frau Effers und Frau Steele.
Verpackungen kommen ja ganz unmittelbar in Kontakt mit Lebensmitteln. Und dabei, Frau Effers hatte gerade es schon erwähnt, können Stoffe auf das Lebensmittel übergehen. Welche vor allem?
Das ist natürlich eine Vielzahl von Stoffen, die zur Herstellung von Verpackungsmaterialien verwendet werden. Sie müssen sich ja auch bewusst machen, dass wir natürlich ganz viele verschiedene Materialien haben. Sie haben das am Anfang schon aufgezählt, von Papier über Kunststoffe bis hin zu Metallen. Und da gibt es natürlich eine ganze Reihe von Stoffen, die zur Herstellung verwendet werden und dann vielleicht auch in Spuren noch in den Verpackungen vorhanden sind und auf das Lebensmittel übergehen können.
Was wären denn ein paar Namen?
Ja, klassischerweise zum Beispiel Metalle. Ja, wenn Sie also in einer Metallbox, in einer Metalldose ein Lebensmittel aufbewahren, dann können natürlich Metallionen aus dieser Box herausgelöst werden und ins Lebensmittel übergehen. Wenn Sie einen Kunststoff haben, dann können Reste des Ausgangsstoffs bei der Herstellung des Kunststoffs oder Additive, sowas wie Antioxidantien oder vielleicht auch Weichmacher oder ähnliches, herausgelöst werden und das in das Lebensmittel übergehen.
Welche Anforderungen ergeben sich nun daraus? Nicht jedes Material passt ja zu jedem Produkt, weil es zu unerwünschten Reaktionen kommen kann.
Genau, es gibt eine sogenannte Rahmenverordnung für Lebensmittelkontaktmaterialien. Also da fällt dann alles drunter, was Verpackung ist, aber auch Teller, Tassen und so weiter. Und die sagt ganz klar, dass keine Stoffe in Mengen herausgelöst werden dürfen aus dem Lebensmittelkontaktmaterial, ins Lebensmittel übergehen dürfen, die in der Lage wären, die Gesundheit der Verbraucher zu gefährden. Ja, also aus dem Beamtendeutsch übersetzt, Lebensmittelkontaktmaterialien müssen sicher sein. Das ist die Voraussetzung und dafür wird letztlich eine Risikobewertung durchgeführt, ob die Mengen eines Stoffes, die ins Lebensmittel übergehen, problematisch sind oder eben nicht.
Alle diese jetzt schon erwähnten Aspekte, die wollen wir im Laufe dieser Sendung vertiefen und unsere drei Gesprächsgäste beantworten wie immer auch Ihre Fragen. Sie erreichen das Telefonteam unter 00800 44 64 44 64. Nochmal die Telefonnummer 00800 44 64 44 64. Unsere E-Mail-Adresse heißt marktplatz@deutschlandfunk.de. marktplatz@deutschlandfunk.de. Und wenn Sie Ihre Telefonnummer mitschicken, dann können wir Sie gegebenenfalls zurückrufen und hier in der Sendung mit Ihnen sprechen. Was wir im Geschäft sehen, Nudeln im Karton oder in einem Kunststoffbeutel, Joghurt im Becher, Bohnen in der Dose, Tiefkühlgerichte in der Aluminiumschale, Speiseöl in der Glasflasche, das ist ja nur die jeweils letzte Verpackung auf einer langen Reise vom Anbau über Transport und Verarbeitung bis ins Geschäft. Frau Stähle vom Lebensmittelverband Deutschland, Ihr Verband vertritt ja alle, die auf dem Weg vom Acker oder vom Baum bis zum Handel mit Lebensmitteln zu tun haben. Welche Verpackungsschritte gibt es auf diesem Weg?
Ja, eine Vielzahl. Also in der Tat, wir vertreten als Dachverband die gesamte Lieferkette, einschließlich auch der Zulieferer, das heißt auch Verbände, die jetzt Packstoffe verschiedener Art herstellen, Kunststoff, Glas, Metall, also Aluminium, sind bei uns organisiert. Und deshalb ist uns auch bewusst, dass es ein sehr, sehr komplexes Geschehen ist. Und das lässt sich jetzt gar nicht pauschal sagen. Also auf jeder Stufe dieser Wertschöpfungsketten ist Verpackung in der Regel erforderlich. Es finden Transporte statt, es muss gelagert und kommissioniert werden und zur Weiterverarbeitung gebracht werden. Und das sind ganz, ganz unterschiedliche Materialien. So auf den Vorstufen ist auch sehr viel mehr, sind es große Gebinde, sind es Tanks, große Big Bags, die eingesetzt werden und die auch im Mehrweg eingesetzt werden. Die Einwegsituation ist erst am Ende der Kette, am Regal im Supermarkt üblich.
Die Hygiene, also das Vermeiden von gesundheitsschädigenden Keimen, die ist ja oberstes Gebot und gilt auch für alle Materialien, mit denen Lebensmittel in der gesamten Kette in Kontakt kommen. Fremder Geruch und Geschmack muss auch vermieden werden. Wie geht das?
Ja, das ist sehr anspruchsvoll und sehr herausfordernd. Und das ist auch zu bedenken, wie man Verpackungen oder auch die Frage Einweg, Mehrweg ökologisch bewertet. Also es muss ja immer auch jetzt die Mehrwegbehältnisse, Kisten, Obstkisten müssen ja wieder zur Verwendung bereitgestellt werden in einem hygienisch einwandfreien, sauberen und das Lebensmittel nicht gefährdenden Zustand. Und das ist Aufwand, das ist Reinigungsaufwand, das muss mit Sorgfalt geschehen. Und das ist eben immer mit zu bedenken und mit einzupreisen bei der Bewertung jetzt einer Verpackungsart.
Herr Tietz vom Bundesinstitut für Risikobewertung, so sollte es laufen mit der Hygiene, aber das klappt ja nicht immer. Wie kommt es zum Übergang von Stoffen, die die Gesundheit schädigen können oder auch den Geschmack von Lebensmitteln verfälschen?
Da kann man wahrscheinlich ja mehrere grundsätzliche Fälle unterscheiden. Das eine ist etwas, was quasi schon auf dem Weg zum Kunden passiert. Das heißt, dass beispielsweise die Verpackungen nicht geeignet gewählt wurden, dass Lagerbedingungen nicht geeignet waren, beispielsweise, dass Kontamination bereits schon beim Ernten oder Weiterverarbeiten der Lebensmittel aufgetreten sind. Das sind immer so klassische Beispiele für Mineralöl zum Beispiel, dass halt beispielsweise die Lagerbedingungen so sind von Kakao oder Kaffee oder ähnlichen Stoffen, dass über die Gasphase Mineralöle aus Landmaschinen oder anderen Asphaltböden oder sonstigen Dingen ausgasen und in das Lebensmittel übergehen können. Oder auch beim Transport ist das ein Problem, wenn man dann daran denkt, dass solche Produkte in der Regel in Säcken aus Jute oder Sisal transportiert werden, die häufig mit Mineralöl behandelt sind, damit man sie geschmeidig hat, die Säcke oder die Fasern, aus denen diese Säcke hergestellt sind. Da können also schon, wenn man eben nicht die geeigneten Vorkehrungen trifft, Verunreinigungen auftreten. Aber es kann halt auch ganz klassisch beim Kunden passieren, sozusagen. Weil wenn wir als Verbraucher was gekauft haben und dann eben die Lebensmittelverpackungen nicht so verwenden, wie sie gedacht sind. Beispielsweise, dass der klassische Fall ist dann immer, dass wir irgendwas in die Mikrowelle stecken, was eben nicht für die Mikrowelle gedacht war. Ja, dann können natürlich auch Reaktionen auftreten und Stoffe übergehen, die so nicht gewünscht wurden.
Dann bleiben wir doch kurz bei dem Punkt, was ist nicht für die Mikrowelle gedacht und woran erkennt man das und was passiert, wenn man es trotzdem so macht?
Laut der europäischen Verordnung müssen Lebensmittelkontaktmaterialien als solche gekennzeichnet sein oder es muss klar ersichtlich sein, dass das was für den Lebensmittelkontakt geeignetes ist. Da geht's also schon los, ja, kann ich irgendeinen Gegenstand wirklich im Kontakt mit Lebensmitteln verwenden. Und der Hersteller ist eben auch verpflichtet, wenn nötig, gegebenenfalls Hinweise auf der Verpackung zu geben, wie die Verpackung zu verwenden ist. Und das können dann eben solche Hinweise sein, wie nicht in den Geschirrspüler geben, nicht in der Mikrowelle verwenden. Und an solche Hinweise sollte man sich dann auch dringend halten.
Frau Effers, das Bundesinstitut für Risikobewertung legt ja Höchstmengen und Grenzwerte für bedenkliche Stoffe fest. Besser wäre es ja, die bedenklichen Stoffe kämen erst gar nicht in die Lebensmittel. Aber wie bedenklich die dann wirklich sind in der Nahrung, das ist ja unter anderem auch eine Frage der Menge. Was sagt die Verbraucherzentrale dazu?
Ja, wir wünschen uns da ein deutlich höheres Schutzniveau, zumal es immer wieder Studien gibt, zum Beispiel vom Professor Martin Wagner und seiner Arbeitsgruppe, die zeigen, dass eine Vielzahl von Stoffen aus den Lebensmittelkontaktmaterialien übergehen in die Prüfsubstanz und dass diese in den Zelltoxizitätstests oder in In-vitro-Tests dann zum Beispiel endokrine Wirksamkeit zeigen. Ob das jetzt beim Menschen dann auch der Fall ist, ist die Frage. Aber da so viele nicht identifizierte Stoffe auch in diesen Prüflösungen enthalten sind, sind vielleicht Grenzwerte nicht genug? Vielleicht sind wirklich diese In-vitro-Tests nötig und dann auch nicht nur auf erbgutverändernde Wirkung, sondern vielleicht auch auf neurotoxische zum Beispiel oder auf immunsystemschädigende oder hormonsystemschädigende Wirkung. Und für viele Lebensmittelkontaktmaterialien gibt es zwar die Rahmenverordnung, aber keine spezifische Verordnung, zum Beispiel für Silikone. Und da sagt dann Bundesinstitut für Risikobewertung immerhin, dass eben der Masseverlust beim Erhitzen einen bestimmten Wert nicht überschreiten darf. Aber das ist ja keine toxikologische Bewertung. Das ist einfach so ein grober Sicherheitsfaktor, sage ich mal.
Herr Tietz, wollen Sie etwas dazu sagen?
Ja, da kann ich gleich was dazu sagen. Also der eben angesprochene Fall der Silikone ist ein sogenannter Parameter, also ein GMP-Parameter, Good Manufacturing Practice aus dem Englischen, der letztlich sicherstellen soll, dass die Silikonprodukte vernünftig hergestellt sind, nach guter Herstellungspraxis, so wie das der technisch aktuelle Standard vorschreibt, mit entsprechender Dokumentation und so weiter. Und das ist ein Parameter, an dem man einfach sehen kann, ob das Silikonmaterial ganz am Ende der Herstellung einmal erhitzt wurde. Weil wenn das so ist, finden die letzten chemischen Prozesse der Aushärtung, der Quervernetzung und so weiter statt, was dazu führt, dass das Material für den Gebrauch letztlich geeignet sind und auch irgendwelche flüchtigen Substanzen wie Lösemittelreste und Ähnliches, die in der Produktion vielleicht in Kontakt mit diesem Silikon gekommen sind oder mit für das Silikon, also für die Herstellung verwendet wurden, aus dem fertigen Produkt entfernt werden. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich darüber hinausgehend über diesen Parameter auch in unseren BfR-Empfehlungen für Lebensmittelkontaktmaterialien entsprechende Richtwerte für die Menge von Stoffen, die eingesetzt werden dürfen oder Menge an Stoffen, die auch wieder rauskommen dürfen aus dem Silikon.
Silikone und Lebensmittel, wo kommen die denn zusammen? Ist das zum Beispiel dieses weiche Material im Deckel von Getränken oder so?
Ja, genau. In Dichtungen wird es sehr häufig eingesetzt. Häufig kommt es aber schon in Kontakt mit Lebensmitteln, wo der Verbraucher noch gar nicht im Spiel ist, also in Produktionsprozessen, Silikonschläuche beispielsweise für Milch oder auch für andere Getränke in den Herstellungsverfahren werden verwendet oder irgendwelche Geräte sind mit einer Silikonschicht überzogen. Im Gebrauch sozusagen, für den Verbraucher kennt man in der Regel bestimmte Backanwendungen, also Silikonförmchen für Muffins oder Silikonbackmatten oder Ähnliches. Das sind so die typischen Anwendungen für Silikon.
Frau Effers, finden Sie die Kontrollen der Grenzwerte ausreichend oder sehen Sie Lücken beim Verbraucherschutz, was die Gesundheit betrifft?
Ja, wir wünschen uns natürlich sehr, dass die chemischen Untersuchungsämter mehr Kapazität haben und mehr Kontrollen auch bei Bedarfsgegenständen machen können, also eben bei Lebensmittelverpackungen und Lebensmittelkontaktmaterialien. Also oft haben Sie auch schon gute Arbeit geleistet, wenn wir jetzt zum Beispiel mal an dieses Bambusgeschirr denken, das eine Bambus-Melamin-Mischung war. Da haben die chemischen Untersuchungsämter darauf aufmerksam gemacht, dass das Material unter bestimmten Bedingungen nicht stabil ist und Formaldehyd und Melamin in das Lebensmittel übergehen können. Aber gerade vor dem Hintergrund, dass auch immer mehr aus Nicht-EU-Staaten importiert wird, würde ich mir noch eine stärkere Überwachung wünschen.
Herr Tietz, haben Sie durch solche Geschichten wie die Bambus-Beimischungen in verschiedenen Verpackungen und so, die ja zunächst mal als umweltfreundlich auch beworben wurden, mehr zu tun jetzt?
Also der Markt der Lebensmittelkontaktmaterialien ist schon im Umbruch, insbesondere durch das Verbot der Einweg-Kunststoffartikel wie Trinkhalme aus Kunststoff oder Teller und so weiter, Besteck aus Kunststoff und vor allem durch das geplante Verbot der per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen, der sogenannten PFAS. Da ist gerade im Bereich Papier enorm viel Bewegung drin. Und wir gucken uns natürlich die aktuellen Entwicklungen an. Das BfR, wir haben auch eine Empfehlung für Lebensmittelkontaktmaterialien aus Papier, wo entsprechend Stoffe gelistet sind und die technischen Anwendungsbedingungen für diese Stoffe aufgeführt sind, damit ein Papier hergestellt werden kann, was seiner Funktion gerecht wird und auch für den Verbraucher sicher ist. Und da ist momentan auch sehr viel Bewegung drin. Da haben wir viele spannende Dinge, die da momentan passieren und die wir zu bewerten haben.
Frau Stelle, wie kommt das bei den Herstellern an?
Ja, sie müssen diesen Bewegungen folgen, die Hersteller. Also ich möchte auch betonen, wie Herr Tietz ausgeführt hat, dass der Markt jetzt oder das Geschehen sehr, sehr dynamisch ist. Und es gibt ja auch immer Erkenntnisfortschritte, wissenschaftliche Erkenntnisse, denen dann gefolgt wird durch neue Regeln, durch Verbote oder geänderte Empfehlungen. Es gibt auch natürlich einen gesellschaftlichen Einflüsse jetzt aus Umwelt- und gesellschaftspolitischer Bereich wie Kunststoff, Einweg-Kunststoff-Verbote. Und denen müssen die Hersteller und die Verpacker sich jeweils anpassen und ihre Produkte, ihre Verpackungskonzepte eben ändern. Und das macht Ja, das ist nicht immer einfach für die Hersteller. Verpackung ist eine Abwägungsfrage. Also es müssen ja verschiedene Ziele und Politiken hier in einer Lösung, einer geeigneten Verpackungslösung zugeführt werden. Und es ändert sich ständig. Die Beispiele hat Herr Dietz genannt.
Frau Effers, mögen Sie noch was ergänzen?
Ja, es gibt auch Länder, die da deutlich aktiver sind als Deutschland, gerade in Bezug auf die PFAS, diese Fluorchemikalien, die benutzt werden, um Papier und Pappe fettabweisend und wasserabweisend zu machen. Zum Beispiel Dänemark hat schon seit Jahren einen Indikatorwert für die Gesamtheit der fluororganischen Verbindungen und hat damit bewirkt, dass sich die Hersteller auf dem Markt umgestellt haben. Zum Beispiel eine große Fastfood-Kette hatte dann in Dänemark eben Pommes-Tüten, die nicht mehr mit Fluorchemikalien imprägniert waren, während in anderen Ländern noch die imprägnierten Tüten verwendet wurden. Also Engagement ist ja auch gefragt, um einen guten Verbraucherschutz sicherzustellen.
Wenn andere Länder jetzt auch, die in der Gemeinschaft, in der europäischen Gemeinschaft sind, ja einzelstaatliche Regelungen treffen, dann sind die in der Regel Vorreiter. Die sind eilen dann der gemeinschaftlichen Gesetzgebung, an die wir uns dann alle halten und die Änderungen hier im Verpackungsmarkt dann bewirken, voraus. Und so ist es am Beispiel jetzt des PFAS-Verbotes für bestimmte Papierverwendungen. In Dänemark wurde das ja als Positivbeispiel erwähnt. Einmal hat es eine Wirkung, weil ja auch wir haben ja einen Binnenmarkt und es ist eine Rechtssetzung, die eben auch gemeinschaftsweit Einzug hält. Und es gibt andere Beispiele auch. Also es ist nicht isoliert immer in einem Mitgliedstaat besonders vorbildlich.
Wir haben ja eben besprochen, warum Verpackungen für Lebensmittel notwendig sind zum Schutz und für die Haltbarkeit. Sie sind aber auch Werbefläche. Marken werden wiedererkennbar und sie transportieren eine ganze Menge Informationen. Das dann mehrsprachig und ziemlich klein gedruckt. Was muss denn alles draufstehen?
Es gibt bestimmte Pflichtkennzeichnungen. Ein Lebensmittel muss eine Bezeichnung tragen, eine übliche Bezeichnung oder eine beschreibende Bezeichnung. In jedem Fall eine, die verständlich ist jetzt für den Verbraucher. Es ist ein Zutatenverzeichnis aufzubringen bei zusammengesetzten Lebensmitteln. Es sind Daten über die Mindesthaltbarkeit oder das Verbrauchsdatum anzugeben. Es ist der Inhalt zu spezifizieren, entweder durch die Gewichtsangabe oder das Volumen. Und es ist ein verantwortlicher Hersteller auch aufzudrucken, sodass identifiziert werden kann, wo das Produkt herkommt und wer dafür die Verantwortung übernimmt, insbesondere dann ja, wenn etwas nicht in Ordnung ist. Das ist so der Kanon der Pflicht. Kennzeichnungselemente und dann gibt es natürlich Raum für diese Dimension der Werbung oder des Marketings auf einer Verpackung. Die sollen ja auch ansprechend und schön gestaltet werden über diesen informativen Beitrag hinaus.
Ich möchte gerne Herrn Frank aus Karlsruhe mit einbeziehen in unser Gespräch. Guten Morgen, Herr Frank.
Ja, guten Morgen.
Was ist Ihnen eingefallen beim Stichwort Verpackungen?
Mir ist sofort ein ganz anderes Stichwort, was also weder mit der Haltbarkeit oder Nachhaltigkeit der Stoffe zu tun hat, noch mit dem optischen Design, sondern mit dem Design der Handhabbarkeit von Verpackungen. Und ob es dafür Regeln gibt, EU zum Beispiel, oder wer das macht. Und zwar ist es oft ganz schwer, Verpackungen, wo gehen die auf? Sehe ich da irgendwo einen Pfeil oder irgendwas? Oder dann muss ich nebenher sagen, ich selbst bin sehbehindert, kenne viele Blinde, auch berufsbedingt. Und da kann ich natürlich mit einem einfachen Pfeil nichts anfangen. Wie ist die Verpackung zu öffnen? Muss ich da Riesenkräfte verwenden oder eine Schere? Oder geht das relativ einfach? Das sind alles so Aspekte, wo ich mich frage, gibt es dafür auch ein Design für die Handelbarkeit oder wie man das nennen soll, wie ich damit umgehe. Und dann ein letzter Aspekt noch, wenn etwas rausgenommen wurde aus der Verpackung dann ist es bei manchen Verpackungen ja relativ leicht, den Rest drin zu lassen, zum Beispiel im Kühlschrank oder irgendwo, dass ich die Verpackung als Restbehälter verwende. Das sind so Aspekte, die bei dem Design von Verpackungen meiner Meinung nach ziemlich vernachlässigt werden auf breiter Ebene. Und die Frage ist, gibt es dafür Regeln, gibt es dafür Designer, wird das berücksichtigt?
Wir reichen die Frage zunächst mal weiter an Frau Stähle.
Ja, danke schön. Es gibt Regeln, insoweit es gibt technische Standards, auch internationale Standards, eine ISO-Norm, die diese Handhabbarkeit und das Öffnen von Verpackungen beschreibt und Anforderungen stellt, welcher Kraftaufwand in welcher Weise erforderlich ist, sodass das gemessen und bewertet werden kann und auch beworben werden kann, dann, dass es eine leicht zu öffnende Verpackung ist. Aber hier haben wir genau eine Stelle, wo man diese unterschiedlichen Ziele, denen eine Verpackung dienen muss, vor Augen hat. Die Verpackung muss ja auch dicht sein, sonst leistet sie nicht diesen Schutz. Und dicht ist sie eben dann, wenn alle Falze oder die Gewinde eben entsprechend fest sitzen und damit ist eben das Öffnen nicht ganz, unter Umständen nicht ganz so leicht oder kann nur mit einer Schere oder einem Werkzeug bewerkstelligt werden. Es gibt aber auch...
Bitte. Herr Frank?
Es muss komisch, ich erlebe eigentlich, sagen wir mal, bei der Hälfte der Verpackungen wirklich, dass sie schwer zu handeln sind. Und das, und zwar nicht nur, weil die Kennzeichnung nicht klar ist, wo es aufgeht, das ist, wird ja oft gemacht, aber das ist, also ich sehe das völlig ein mit der Dichtigkeit, dass die Verpackung dicht sein muss. Und aber das kann man, wie man ja bei anderen Verpackungen von anderen Herstellern oft sieht, kann geregelt werden. Und zwar so, dass man es auch ohne Zange oder Schere oder sonst was aufmachen kann. Ich meine, da wo es unbedingt nötig ist, natürlich. Aber ich sehe das Defizit in der Handhabbarkeit der Verpackung.
Ja, Frau Stähle, Sie haben im Grunde schon darauf geantwortet. Haben Sie noch eine Ergänzung?
Ja, also Herr Frank hat ja darauf hingewiesen, es gibt Lösungen und es gibt auch viele innovative Lösungen, also Siegelfolien, die wieder haften nach dem ersten Öffnen. Das finde ich eine fantastische Neuentwicklung. Aber es ist einfach nicht für alle Produkte und alle Verpackungen geboten und es bestimmt dann natürlich auch dann den Endpreis, dann wie aufwendig die Verpackung ist.
Herr Frank, danke schön für diesen Aspekt, den Sie in die Sendung gebracht haben. Auf Wiederhören nach Karlsruhe.
Jo, tschüss.
Was passiert eigentlich mit leeren Lebensmittelverpackungen? Wie weit geht die Wiederverwertung und welche neuen Techniken gibt es dafür? Das ist auch ein großes Thema, auch bei der Allianz Verpackung und Umwelt, AVU.
Verpackungen schützen Lebensmittel, machen sie transportabel, informieren und werden irgendwann Abfall. Ab dem Jahr 2030 müssen sie recyclingfähig sein und das ist eine Herausforderung für die Branche. Dr. Karl-Dominik Klepper ist geschäftsführender Vorstandsvorsitzender der Allianz Verpackung und Umwelt AVU.
Jetzt kommt es darauf an, sich auch im Dialog mit den Recyclern darüber Gedanken zu machen, welche Elemente der Verpackung müssen verändert werden. Also wir sprechen hier beispielsweise von Farben. Dunkle Farben sind im Recyclingprozess häufig ein Nachteil. Also ist die Frage, kann man zum Beispiel auf das Schwarz bei einer Verpackung verzichten?
Neben den Farben erschweren die verschiedenen Lagen von Materialien die Wiederverwertung.
Verbundverpackungen bestehen aus diversen Schichten. Hier ist die Frage, kann man da auch mit Monomaterialien arbeiten, die besser recyclingfähig sind?
Karton zum Beispiel ist innen mit Polyethylen und Aluminium beschichtet, zum Abdichten und zum Schutz vor Licht und Sauerstoff. Eine Verpackung aus nur einem Grundrohstoff ließe sich zwar gut recyceln, würde den Inhalt aber vielleicht nicht ausreichend vor Dämpfen oder Gerüchen von außen schützen. Die hygienischen Anforderungen an Lebensmittelverpackungen sind also sehr hoch. Ebenfalls ab 2030 müssen Kunststoffverpackungen mindestens 10% Recyclingrohstoffe enthalten. Welche sich eignen, beurteilt die Europäische Lebensmittelbehörde EFSA. Deren Vorgaben sind streng, sagt Karl-Dominik Klepper.
Wo sollen diese riesigen Mengen für dieses 10%-Ziel saubere und hochwertige Rezyklate herkommen? Natürlich darf an dem Schutz der Lebensmittel nicht gerüttelt werden, aber es ist natürlich die Frage, ob innovative Recyclingverfahren dazu beitragen können, dieses Ziel dennoch zu erreichen. Und hier gibt es tatsächlich vielversprechende Ansätze, beispielsweise durch digitale Prozesse, die mechanischen Sortierungen verbessern. Es gibt chemische Verfahren, es gibt lösemittelbasierte Verfahren.
Ab 2025 wird eine Sonderabgabe für die meisten Produkte, die Kunststoff enthalten, Pflicht. Besser als diese sogenannte Plastiksteuer könnte das Verfeinern der Lizenzentgelte über den grünen Punkt und andere Unternehmen funktionieren, meint Karl-Dominik Klepper.
Diese Lizenzentgelte, die können auch noch weiter aufgespreizt werden. Also hier kann man eine Lenkungswirkung erzielen, indem man zum Beispiel das ein oder andere Material teurer macht. Also wenn Verpackungen schlecht recyclingfähig sind, dann zahlen sie einen Malus. Und wer besonders gut recyclingfähige Verpackungen vorweisen kann, der erhält möglicherweise einen Bonus oder wird freigestellt von dem Aufschlag. Und das ist dann auch eine Lösung, um mit Verbundverpackungen, die ja den Vorteil auch beispielsweise der relativen Leichtigkeit haben, umzugehen.
Für Lebensmittelverpackungen gelten die strengsten Vorschriften, was das Verwenden von Recyclingmaterial angeht. Gleichzeitig muss also bald auch mehr davon genutzt werden. Frau Stelle, wie bereitet sich die Branche darauf vor?
Ja, indem wir genau auf das setzen, was eben in dem Beitrag angesprochen wurde, Innovation und mehr Differenzierung auch um diese Kunststoffe und Recycling-Kunststoffe dann in der Menge auch zur Verfügung zu stellen oder zur Verfügung zu haben, so wie das jetzt gesetzlich auch vorgegeben ist. Die Zeit läuft und die läuft dann ja unter Umständen eben auch gegen die Verwender. Wir sind ja als Verpacker ganz am Ende einer Kette, die vorleisten muss, die eben Recycling-Verfahren entwickeln muss, dann bewerten lassen muss. Diese wissenschaftliche Bewertung, die ist jetzt etwas, glücklicherweise etwas in Gang gekommen. Es werden jetzt ja von der EFSA neue Verfahren auch im Hinblick auf ihre Sicherheit und die Sicherheitsanforderungen bewertet. Und das muss dann abgescaled werden. Da müssen dann Anlagen entstehen und entsprechend, die das Material zur Verfügung stellen. Wir sind ja da auch im Wettbewerb mit anderen Wertschöpfungsketten und es ist ja im Moment ist das Prinzip Hoffnung, dass es gelingt, so viel Recyclingkunststoff verfügbar zu haben in der Eignung für den Lebensmittelkontakt. Aber gesichert ist das im Moment nicht.
Frau Effers von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, was sagen Sie zu den Verfahren, die eben vorgestellt wurden, zu deren Chancen oder auch möglichen Problemen?
Ja, ein Punkt ist, dass Verpackung vermeiden immer noch besser ist als recyceln. Und da gibt es ja auch Ansätze, zum Beispiel Unverpacktläden oder auch schon Supermärkte, die zumindest ein Unverpacktangebot auch haben. Beim Recycling von Kunststoffverpackungen habe ich tatsächlich sehr große Bauchschmerzen, weil in dem Kunststoff ist nicht nur das Polymer, sondern zahlreiche Additive und auch unabsichtlich vorhandene Substanzen. Und wenn dann zum Beispiel Kunststoffe aus ganz anderen Verwendungen auf einmal im Lebensmittelkontakt landen, würde ich das sehr kritisch sehen. Also da muss wirklich sichergestellt sein, dass nichts aus den Kunststoffen übergeht, was die menschliche Gesundheit gefährdet.
Herr Tietz, wie reagiert das Bundesinstitut für Risikobewertung?
Für uns steht natürlich auch das mögliche Risiko von Verbrauchern im Vordergrund. Und wir sehen natürlich, dass durch die Zunahme von Recyclinganteilen in Papier beispielsweise, aber auch in Kunststoff, eben auch ganz neue Risiken da sind. Frau Effers hat es angesprochen, wenn jeder mal sich selbst dabei beobachtet, was er so in die gelbe Tonne für Kunststoffabfälle schmeißt oder in die blaue Tonne für Papierabfälle, dann ist natürlich klar, dass da ganz viele Dinge drin sind, die vorher nicht für den Lebensmittelkontakt gedacht waren oder die aus ganz vielen verschiedenen Kunststoffen beispielsweise entstehen. Und dann ist es natürlich eine absolute Herausforderung, das wieder auseinander zu sortieren und auch die mikrobiologischen Problematiken, wenn Lebensmittelreste an den Gegenständen, an den Verpackungsresten dran waren, das entsprechend im Griff zu haben. Und das sind natürlich ganz neue Herausforderungen, die bewertet werden müssen. Da gibt es ein paar Rezepte dafür, beispielsweise sogenannte funktionelle Barrieren. Ein Klassiker, der auch im Bereich Papier beispielsweise angewandt wird, denn da ist schon seit längerer Zeit bekannt, dass im Recycling Papier, wenn da eben noch Fasern, die Reste von Tinte enthalten, von Bedruckung oder von Färbung enthalten, dass dann Mineralöle letzten Endes auf das Lebensmittel übergehen können. Und dann ist so ein klassisches Prinzip, was man da eingesetzt hat, eine sogenannte funktionelle Barriere einzuführen, beispielsweise eine Schicht Kunststoff auf der Innenseite der Verpackung, der Papierverpackung oder eine Schicht Frischfaserpapier ohne Recyclinganteil zu verwenden, die eben verhindert, dass Stoffe übergehen können. Das kann halt auch eine Möglichkeit sein, diesen Risiken entgegenzuwirken. Und wir begleiten das, schauen das mit an. Wir sind auch in den Bewertungsprozessen der EFSA beteiligt als BfR mit unserer Expertise. Und das wird auf jeden Fall sehr herausfordernd sein, denn gerade wenn man eben beispielsweise verschiedene Kunststoffe als Verunreinigung in ein neues Produkt mit hineinbekommt, dann ist auch damit zu rechnen, dass unerwartete Reaktionen auftreten können. Und all das muss man abprüfen, ja.
Im Schwarzwald hört uns Herr Putami. Guten Morgen.
Guten Morgen in die Runde. Hören Sie mich gut?
Wir hören Sie gut. Was ist Ihr Gedanke?
Folgendes, als umweltbewusster Bürger trenne ich meinen Müll, Glas, Papier, Karton, schlechte Lebensmittel und so weiter. Und bei dieser Tätigkeit schleppe ich ja auch noch mein Glas in den Container und dann Flasche für Flasche auch nach Farben, weiß, grün und braun auch jeweils in den Container einschmeißen. Für das Papier sammeln muss ich ja extra neben dem Müllgebühren extra für Papier noch zahlen. Also ich arbeite für die Industrie für umsonst. Weil bei der Herstellung werden ja Kosten reduziert, betriebswirtschaftlich. Also diese Verpackung bezahle ich nochmals mit bei meinem nächsten Einkauf.
Sie denken da an den grünen Punkt.
Genau. Also diese Tätigkeit muss belohnt oder entlohnt werden in irgendeiner Weise. Denn die Industrie bekommt das alles vorbereitet und verwendet wieder, also recycelt wieder, und der Bürger hat nichts davon.
Wir geben das mal weiter an Frau Stähle. Herr Putami fühlt sich als Doppelzahler, Frau Stähle.
Ja, also erstmal, sein Verhalten ist vorbildlich. Das möchte ich lobend vorwegschicken. Die Frage der monetären Vergütung, das ist ja auch eine abhängig jetzt von der Infrastruktur vor Ort, ob sie das umsonst abgeben können oder hier Gebühren bezahlen müssen, wenn sie irgendetwas dann einer der Wiederverwertung zuführen. Es ist aber eben auch ausgeführt worden, die Industrie oder die Recyclingwirtschaft an der Stelle bekommt Rohstoffe zugeführt. Diese Rohstoffe müssen aber dann auch mit einem großen Aufwand erst wieder sortiert werden. Sie müssen behandelt werden, so behandelt, dass man eben aus diesen Rohstoffen dann wirklich ein Rohstoff hat, um neue Verpackungsmaterialien herzustellen. Also das ist alles sehr, sehr aufwendig, auch für die Industrie.
Das spart auch noch bei der Herstellung an Kosten.
Sie führen
das kann man doch nicht verleugnen. Entschuldigung.
In welcher Weise? Also ich finde, es ist eigentlich, sie müssen eingeladen werden, das abzugeben, und sollte sie nicht belasten, noch zusätzlich hier durch Gebühren, indem sie jetzt ihren Müll sorgfältig trennen und dann auch zum Recyclinghof bringen oder wo auch immer, dass sie dort noch etwas bezahlen müssen. Das ist aber eine Entscheidung ihrer Kreisverwaltung und ihres Systems vor Ort. Das ist nicht überall so.
Herr Butami, vielen Dank für Ihre Anregung und wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Wir haben jetzt viel über Kartonverpackungen, auch über Kunststoffverpackungen gesprochen. Wir wollen noch einen Blick werfen auf die anderen Materialien. Gläser und Glasflaschen zum Beispiel, Speiseöl, Getränke, Obst- und Gemüsekonserven sind ja oft in Glas verpackt. Was, Frau Effers, spricht dafür und was dagegen?
Ja, Glas ist ein inertes Material, wie Chemiker sagen würden. Also wenn man es jetzt nicht mit starken Säuren oder Laugen traktiert, passiert da nicht viel. Das heißt, es geht nichts ins Lebensmittel über. Und es ist auch sehr hygienisch. Man kann es sehr heiß spülen, man kann es sterilisieren. Das hat alles Vorteile. Und ich persönlich wünsche mir, dass einfach auch mehr Glas in Pfandsystemen geführt wird. Dann hätte man nämlich eben diesen hohen Energieaufwand, das wieder einschmelzens und wieder neue Gläser zu produzieren, nicht. Das kennen wir ja zum Beispiel schon von Joghurtgläsern. Aber man könnte sich ja auch für Obst- und Gemüsekonserven Standardgläser vorstellen, die dann auch kurze Transportwege hätten. Und dann hätte man die Vorteile von Glas, aber eben nicht diesen hohen Energieaufwand, der die Klimabilanz dann wieder verschlechtert.
Herr Tietz, wie steht das Bundesinstitut für Risikobewertung dazu?
Na, für die Klimabilanz sind wir jetzt nicht zuständig. Bei uns geht es um die Verbrauchergesundheit. Und Glas ist da sicherlich ein sehr gutes Material, weil alle Untersuchungen, die wir haben, zeigen, dass aus dem Glas selber nichts Problematisches rausgelöst wird oder in Mengen, die problematisch wären. Die Frage der Deckel ist natürlich eine relevante, denn dort müssen dann natürlich entsprechende Dichtungen angebracht werden, die gegebenenfalls Weichmacher enthalten können oder andere Stoffe, die dann wiederum ins Lebensmittel übergehen können und dann eben toxikologisch vielleicht doch problematisch sind. Das ist ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Da hat sich auch ziemlich viel getan jetzt in den letzten Jahren. Und die problematischen Weichmacher, die man aus früheren Jahren üblicherweise kannte, sind jetzt größtenteils zurückgedrängt worden.
Frau Effers?
Ja, genau. Wir empfehlen Verbraucherinnen, auch gerade wenn sie Gläser wiederverwenden wollen, auf PVC-freie Deckeldichtungen zu achten. Und die kann man ganz gut daran erkennen, dass sie häufig blau gefärbt sind. Und also die Deckelproblematik besteht natürlich und wie Herr Tietz auch schon sagte, gibt es da auch schon Lösungen.
Diese Deckelproblematik hat auch eine Hörerin beschäftigt, die uns per Mail geschrieben hat und sagte, sie möge ihre Getränkeflaschen, die solche Deckel mit den weichen Einlegungen haben, gar nicht gerne hinlegen, sondern lieber hinstellen. Ist das übertriebene Vorsicht oder sinnvoll?
Also aus meiner Sicht, wenn ich darauf antworten darf, ist das etwas übertriebene Vorsicht. Zum einen, wie gesagt, Lebensmittelkontaktmaterialien dürfen ihre Gesundheit nicht gefährden als Verbraucher. Entsprechende Tests werden also gemacht. Und die meisten Getränke, die wir haben, sind wasserbasiert. Und die problematischen Weichmacher, wenn sie denn noch enthalten sein sollten, sind nicht gut wasserlöslich. Das heißt, die Übergänge in ein wässriges Lebensmittel sind auch äußerst gering. Dazu ist die Kontaktfläche auch ziemlich gering. Der Deckel ist ja relativ klein. Wir sehen da inzwischen keine Problematik.
Sebastian Moritz ist gekommen und hat weitere Fragen mitgebracht. Was müssen wir noch klären?
Ja, wir haben eine E-Mail bekommen von Nadem Robert Soschinski und ich glaube, das ist ein Klassiker, kennen viele von uns. Er fragt uns, ist es unbedenklich, wenn ich Kunststoffbehälter, zum Beispiel leere ausgewaschene Eiscremebehälter, zum Einfrieren gekochter Mahlzeiten wie etwa Suppen verwende?
Also ich rate davon vorsorglich ab, weil diese Eisdosenbehälter für diesen speziellen Verwendungszweck gemacht wurden und auch für die einmalige Nutzung. Und es kann sein, wenn Sie das jetzt mehrfach in der Spülmaschine spülen und dann die heiße Suppe da reinfüllen und dann vielleicht sogar die Suppe in der Mikrowelle in dem Kunststoffbehälter wieder auftauen, dass Sie dann Stoffübergänge haben aus dem Kunststoff in Ihre Suppe, die Sie nicht haben wollen. Und diese Dosen sind einfach nicht für die Mehrfachverwendung hergestellt und wurden auch entsprechend vermutlich nicht dafür getestet.
Herr Seeler hat uns angerufen, er isst gerne Obst aus Dosen und fragt, inwieweit sind die Innenbeschichtungen der Dosen gefährlich für die Gesundheit und gibt es da unterschiedliche Beschichtungen, auf die er möglicherweise achten kann, wenn er diese Dosen kauft?
Ja, darauf würde ich gerne antworten. Die Doseninnenbeschichtung von Aluminiumdosen oder Weißblechdosen sind dafür da, dass vor allem in saures Lebensmittel wie Obst die Metallionen nicht rausgelöst werden. Die sind relativ dünn, man kann die auch häufig nicht sehen, weil sie durchsichtig sind. Wenn Sie die sehen können, bestehen sie in der Regel aus Polyestern, aus Polyestern. Die weiteren chemischen Details würden jetzt vielleicht ein bisschen zu weit führen. Wenn Sie die nicht sehen können, sind es in der Regel Epoxidharzbeschichtungen. Und da ist es so, dass ein Stoff verwendet wird in der Regel für diese Epoxidharze, der heißt Bisphenol A. Und ist in relativ langer Diskussion schon auch toxikologisch. Und das Bundesinstitut für Risikobewertung, wir haben uns letztes Jahr sehr, sehr intensiv mit dem Stoff und der Datenlage dazu beschäftigt und haben einen neuen Richtwert abgeleitet, einen gesundheitsbasierten Richtwert, also eine Menge des Stoffes, die man jeden Tag ein Leben lang aufnehmen kann, ohne dass daraus ein gesundheitliches Risiko resultiert. Und für Obst- und Gemüsedosen, wie sie jetzt auch häufig in irgendwelchen Testzeitschriften und Ähnlichem untersucht werden, sind die Mengen, die da gefunden werden, unterhalb dieses gesundheitlichen Richtwertes. Das heißt, da sind keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu erwarten.
Ich möchte Frau Keune begrüßen. Guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen. Ich mache mal das Radio aus.
Ja.
Ja, mein Name ist Kölner aus Potsdam. Ich habe eine Frage. Und zwar, ich gehe immer zu einem Bäcker und da habe ich jetzt neulich eine Tüte bekommen. Länger, lecker, länger, frisch. Da steht drauf, ihr Brot steckt in dieser besonderen Verpackung mit patentierter Aktivmembran für extra lange frische Luft. Und Feuchtigkeitsgehalt in der Tüte werden optimal reguliert und schaffen so ein perfektes Klima für das Brot. Und an der Seite steht, was mich so ein bisschen stutzig macht, dieses Brottüte besteht aus Recyclingpapier. Das ist ja gut mit einer PE-Beschichtung. Das Papier ist PEFC zertifiziert. Jetzt wollte ich mal fragen, ob das unbedenklich ist.
Frau Stelle, können Sie dazu was sagen?
Ja, also wenn diese Tüte jetzt gewerblich verwendet wird, dann ist die Voraussetzung, dass ihre Unbedenklichkeit auch geprüft und bestätigt wurde. Das ist genau jetzt so ein Kombinationsmaterial. Recyclingpapier, es ist ja nicht gewünscht, in papierbasierten Verpackungen eben auch Recyclingpapiere zu verwenden. Dass diese aber nicht jetzt das Lebensmittel, das Verpackte kontaminieren oder hier ist auch noch ein Effekt der Gasdichtigkeit eben mit verbunden, wird das eben kombiniert mit einer dünnen Kunststoffbeschichtung. Aber für die Kunststoffe gelten Vorschriften. Wir haben das ja auch dekliniert. Das Ganze muss, bevor das jetzt in eine größere Herstellung und Verwendung geht, eben auch entsprechend geprüft sein. Und das ist unbedenklich.
Für eine Chrome und fettresistent beschichtet. Es ist alles aufgezeichnet, auch ideal für offenwarmes Brot. Und ich bin nur darüber gestolpert, weil da steht, das Papier ist PEFC zertifiziert. Da dachte ich, irgendein Kunststoff oder so.
Nein, das ist sind die Regeln für die Holzbewirtschaftung. Wo kommt das Holz her für die Herstellung von Papieren, von Frischfaserpapieren? Und da gibt es ein internationales Anerkennungs- und Zertifizierungssystem, damit also keine zu intensive Abholzung von Wäldern in Regionen passiert. Das ist ein Siegel, dem Sie insoweit vertrauen sollen, dass hier die Holz- und Papierbewirtschaftung nach guten Regeln funktioniert.
Und innen drin ist ja so wie so eine Kunststofftüte so eingearbeitet. Vorne ist das Papier, dieses richtig Papier, also ein braunes Papier. Und da ist dann innen diese Beschichtung drin, so wie diese Obsttüten so ein bisschen. So sieht das als eingeklebt, so wissen Sie, so drin, um zum Halten. Das gibt es auch bei Fleischer, dass der Fleischer die Wurst, also den Aufschnitt, so verpackt in eine Tüte und da ist auch so eine Beschichtung drin.
Genau. damit es einfach nicht durchfettet, nicht durchfeuchtet. Und das ist ja auch eine Verpackung, die Sie gut dann wieder trennen können. Sie können Papier- und Kunststoffanteile dann nach Gebrauch voneinander lösen und dann das getrennt entsorgen.
Frau Keune, vielen Dank und Grüße nach Potsdam.
Ja, wir haben noch eine Frage zum Thema Butterbrotpapier. Ein Hörer hat uns eine E-Mail geschrieben und fragt, ist das Butterbrotpapier PFAS beschichtet und ist das schädlich? Damit verbunden vielleicht mal die Frage, was ist PFAS und inwiefern ist das gefährlich?
Also bei PFAS handelt es sich um diese sogenannten Ewigkeitschemikalien, diese Fluorchemikalien. Und zu Pergamentpapier liegen bei der Keinuntersuchung vor. Ich gehe nicht davon aus, dass es damit beschichtet ist. Ökotest hat zum Beispiel mal Backpapiere untersuchen lassen und ist da auch nicht fündig geworden in Bezug auf PFAS. Die hat man eher in Einwegverpackungen, die man an Imbissbuden oder Fastfoodketten bekommt, gefunden. Und aber für Butterbrote kann man doch super Mehrwegdosen verwenden und hat dann auch wieder Verpackungsmüll eingespart. Eigentlich ist Pergamentpapier überflüssig. Man kann wirklich das viel besser in eine Dose packen, dann zerdrückt es auch nicht in der Tasche. Also da gibt's einfach auch gute Alternativen.
Daran anknüpfend die Frage von Ralf Schröter aus Essen. Er fragt, wie recycelbar ist Butterbrotpapier und kann die Verkäuferin an der Käsetheke dieses Papier nicht zwischen die Käsescheiben legen, anstatt dieser dünnen Folienblätter, die dort häufig zu finden sind?
Frau Stähle vielleicht?
Ja, können, das ist durchaus möglich, ja. Es gibt eben auch Papier in Layer, also Einlegepapiere oder Zwischenschichten. Die Frage ist, ja, sind die überhaupt erforderlich? Das, denke ich, muss man auch im Einzelfall entscheiden. Kleben die Schichten, die Käseschichten zusammen oder neigen sie gar nicht dazu, dann lässt sich das sparen. Also hier sind die Dinge austauschbar, bestimmte funktionalisierte Papiere wirken genauso gut wie Kunststoffeinleger. Und es ist dann auch die Nachfrage und der Wunsch des Verbrauchers, wenn er den zum Ausdruck bringt an der Theke, die dort vielleicht auch Änderungen bewirken in der konkreten Verkaufssituation.
Apropos Verbraucherwunsch, Frau Müller aus Celle hat uns angerufen und Sie haben offenbar einen Verbraucherwunsch. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ja, erstmal finde ich Ihr Thema gut, freue mich immer drüber und kritisiere natürlich auch im Grunde genommen die Hersteller, die so viel Müll produzieren. Und zwar, ich kenne noch aus Kindheitstagen, da gab Rama in Rama Würfel, so wie die Butter. Und gut, der Grund ist mir klar, das ist ja Mühe, man muss kühl halten, wenn man die Margarine anliefert oder transportiert. Also ich muss wirklich sagen, ich nehme den Hersteller in die Pflicht. Ich verstehe das nicht. Butter kaufe ich auch im Papier und warum geht es nicht bei der Margarine?
Nochmal Frau Stähle.
Ja, ganz gestorben ist ja der Margarinewürfel noch nicht. Es gibt auch Margarineangebote, die jetzt nicht in der Dose sind. Also das Gebot, dem auch die Hersteller folgen und zunehmend folgen, ist schon so wenig als möglich, aber so viel wie nötig. Und dann, wenn Verpackungsformen nicht mehr gewünscht sind, dann ändern auch die Hersteller dann ihre Angebotsform. Ich denke, die Dose hat Vorteile, sie hat logistische Vorteile, sie hat Vorteile im Einzelhandel, also im Regal, sie hat auch für die Verbraucher Vorteile, die den Würfel oder die Verpackung jetzt nicht in der Dose schlagen. Aber es denke ich, nehmen Sie die Hersteller in die Pflicht, dann wird sich auch etwas ändern.
Ja, sicher, es ist ja der Kunde. Ich hatte mal bei Biskin gesucht, das kriege ich nicht mehr in den kleinen Würfeln für meinen Weihnachtsbraten. So, dann hat mir ein anderer Kunde die Flüssigmargarine in der Flasche angeboten. Also habe ich einmal nie wieder gekauft, kriegt man ja kaum raus. Wie kann man so einen Blödsinn herstellen? Ich verstehe wirklich die Industrie nicht. Und wie gesagt, gewisse Dinge mache ich auch nicht mit. Gut, das ist jetzt ein anderes Thema, aber trotzdem, ich kaufe nicht mehr die großen Parfümflaschen. Und da habe ich eben mit einer ganz renommierten Firma oder Geschäft telefoniert. Warum gibt's nicht kleinere Flaschen? Es gibt vielleicht auch mal Kinder, die ihrer Mutter zum Muttertag was schenken wollen. Und ich wollte nur sagen, das kaufe ich nicht, nicht mit mir.
Frau Müller.
Dann kaufe ich die kleinen Parfums, ich wollte nur sagen, mit der Hersteller.
Es Frau Müller, vielen Kunde, Dank. Ihre Gedanken sind angekommen. Der Verbraucher hat ja eine Macht und kann entscheiden, was er oder sie nimmt oder im Regal liegen lässt.
Moritz. Wir haben noch eine Frage von Frank Wilhelm. Er will wissen, kann man Einwegplastikflaschen für Getränke unbedenklich mehrfach wiederverwenden, zum Beispiel um danach dann Leitungswasser nachzufüllen?
Ja, ich denke, ja. Wenn man das einmal oder zweimal macht, ist das kein Problem. In der Regel lassen sich diese Flaschen aber nicht besonders gut reinigen. Die haben eine sehr kleine Öffnung und oft auch noch Wellen und sowas am Rand, so dass man da nicht überall gut hinkommt. Und aus hygienischen Gründen berate ich dann eher, also eine Edelstahlflasche zu nehmen, die eine weite Öffnung hat, die man gut und auch ausreichend heiß spülen kann. Und die werden oft auch mit Thermofunktion angeboten. Das hat dann auch den Vorteil, dass das Wasser auch schön kalt bleibt. Und das können diese Plastikflaschen eben nicht leisten.
Ja, da würde ich gern auch noch mal ergänzen. Also wie Sie schon richtig gesagt haben, Frau Elfers, ist das eher weniger ein chemisches Problem. Die Trinkwasserflaschen oder diese Wasserflaschen bestehen aus PET, Polyethylentertalat. Das ist ein sehr harter, sehr inerter Kunststoff, aus dem im Prinzip nichts rauskommt und erst recht nicht in kaltes Leitungswasser. Problematisch wird es natürlich immer dann, wenn man heiße Sachen einfüllt, weil das ist natürlich eine Anwendung, für die so eine Flasche nicht gedacht ist. Nachhaltigkeitssicht, weil Sie sagten, eine Edelstahlflasche würde ich gern, auch wenn das nicht die Aufgabe des BFR ist, aber da gibt es schöne Veröffentlichungen des Umweltbundesamtes dazu. Die nachhaltigste Version einer Mehrwegflasche ist tatsächlich auch eine PET, also eine Kunststoff-Mehrwegflasche, weil da die Herstellungskosten für die Umwelt, der CO2-Fußabdruck und so weiter und auch die Lebensdauer sehr günstig sind und die Glas- oder auch Metall-Mehrwegflaschen sind die für die Umwelt zumindest weniger günstige Alternative.
Ja, von den Getränken kommen wir nochmal zurück zu den Lebensmitteln. Dietrich Hahn aus Plauen hat uns eine E-Mail geschrieben und er schreibt, Fleisch und Fisch bewahrt er gerne in Alufolie auf, zum Beispiel im Kühlschrank, und fragt, ob es okay ist, den Fisch oder das Fleisch dann auch in dieser Alufolie zuzubereiten, also zum Beispiel auf dem Grill, oder ob dann da irgendwelche gefährlichen Schadstoffe freigesetzt werden.
Ja, das ist ein Klassiker, mit dem wir uns auch schon öfter beschäftigt haben. Wir haben da auch Untersuchungen dazu gemacht, zum Beispiel diese typischen Menüschalen, wie sie bei Essen auf Rädern oder Ähnlichem verwendet werden, haben wir vor ein paar Jahren mal untersucht mit dem typischen Verfahren, in dem eben die Lebensmittel dort eingefüllt, heiß eingefüllt, runtergekühlt und dann wieder erhitzt und warm gehalten werden. Und dabei haben wir eben festgestellt, dass wenn diese Menüschalen, und das gilt eben auch für die Alufolie, nicht beschichtet sind, dann können da ziemlich hohe Mengen an Aluminium aus dieser Folie rausgelöst werden. Das kann man im Kühlschrank auch relativ gut beobachten, wenn man mal so eine Schüssel mit Kartoffelsalat oder Ähnlichem mit Alufolie abdeckt und die 2-3 Tage stehen lässt, dann kann man richtig sehen, wie die angegriffen wird und schwarz ist. Davon raten wir tatsächlich ab. Wir empfehlen so saure, salzige Lebensmittel nicht in Alufolie mit direktem Kontakt zu lagern und erst recht nicht zu erhitzen, weil natürlich das Warmmachen, das Erhitzen auf dem Grill oder im Backofen die Freisetzung des Aluminiums noch zusätzlich erhöht. Ein Tipp ist dann immer, dass man, wenn man schon auf diese Art des Garns nicht verzichten möchte, dass man den Fisch vorher, bevor man ihn mit Alufolie einschlägt, mit einer Lage Backpapier einschlägt und damit eben den direkten Kontakt zur Alufolie verringert oder ja, verhindert.
Dann haben wir noch eine Nachfrage eines Hörers, der regelmäßig Frischmilch aus der Kühlung kauft. Und er hat schon öfter die Beobachtung gemacht, dass der Boden der Tetrapack-Verpackung aufgeweicht ist, dass das offenbar nicht ganz dicht zu sein scheint. Und da wäre die Frage, ist das ein grundsätzliches Problem? Gibt es da unterschiedliche Arten von Verpackungen oder scheint das irgendwie ein individuelles Problem zu sein?
Das ist sicher eine Ausnahme. Es gibt eben unterschiedliche Verpackungs- und Technologien, und hier scheint die Schwachstelle zu sein, dass eben jetzt bei dieser Füllstraße es vielleicht vorkommt, dass die Nähte nicht ganz dicht sind. Das dürfte aber so eigentlich nicht sein. Die Verpackung muss dicht sein und auch jetzt der Belastung dann beim Stehen standhalten.
Da waren wir ja gerade schon mal bei den Angaben, die auf einer Verpackung aufgedruckt sein müssen. Und Benedikt Vossen aus Düsseldorf fragt, warum ist auf den Verpackungen zum Beispiel von Tomaten, Champignons, Äpfeln oder Kartoffeln kein Verpackungsdatum oder kein Verzehrdatum angegeben? Er entdeckt dort häufig eine Nummer. Er schreibt zum Beispiel L.1234, aber eben kein konkretes Datum. Woran liegt das?
Es gibt eine Vorschrift, die eben differenziert. Das ist die Lebensmittelinformationsverordnung, die klar vorgibt, welche fertig verpackten Lebensmittel ein entsprechendes Datum tragen müssen und die besonders empfindlichen, die eben auch nicht nach Verderb gesundheitlich bedenklich und gefährlich werden können. Die müssen ein Verzehrsdatum tragen. Und es gibt eine Liste mit Ausnahmen. Und dazu gehören auch die jetzt eben genannten Obst- und Gemüsepackungen, die jetzt in genetzt sind nur, oder die Kartoffeln in entsprechende Taschen, die brauchen kein Mindesthaltbarkeitsdatum. Da ist ja aber auch feststellbar durch den Verbraucher, ob das jetzt noch verzehrt werden kann und wie lange sich das hält.
Gerade bei Obst und Gemüse ist ja auch die Frage, warum ist es bei vielen Händlern verpackt, teilweise in Kunststoffschalen, die relativ hart sind, nochmal mit einer Tüte eingepackt. Teilweise kann man aber auch seine Tomaten, Äpfel, Pfirsiche lose nehmen. Was spricht gegen die viele Verpackung oder für das Unverpackte?
Also da kommen wir zurück auf die Anfangsformel, die Verpackung schützt. Und jetzt auch bei sehr empfindlichen Obst- und Gemüsearten, da ist eine Verpackung oder eine Umhüllung, es ist ja sehr häufig keine jetzt Fertigpackung, sondern ist eine Umhüllung, die schützt die Lebensmittel in jedem Fall vor Verderb und vor vorzeitigem Verderb und wirkt dann eben auch jetzt gegen die Lebensmittelverschwendung und ist nachhaltig. Das ist also ein Umstand, der wirklich für Verpackung, für ein Mindestmaß an Verpackung spricht. Es gibt aber auch die Angebotsformen ganz lose und in der Regel ja dann auch in Selbstbedienung, wo die Verbraucher sich eben bedienen aus größeren Gebinden, aber auch dann ist ja eine bestimmte Verpackung erforderlich, weil sie müssen ja ihre Äpfel auch irgendwo verwiegen und zur Kasse bringen und dann nach Hause bringen. Also irgendeine Form von Verpackung, und da gibt es aber auch jetzt Mehrwegangebote, es gibt Beutel, die mitgebracht werden können. Also, aber immer ein Mindestmaß an Verpackung ist erforderlich. Ob das jetzt Einweg sein muss, es gibt Mehrweglösungen, aber ganz ohne lässt sich eben die Lieferkette nicht bis zum Endverbraucherhaushalt dann schließen.
Ja, dazu hat unser Dachverband tatsächlich auch eine Verbraucherbefragung gemacht, und gerade bei losem Obst und Gemüse wünschen sich Verbraucherinnen deutlich mehr unverpackte Ware. Und es ist auch nicht unbedingt nachhaltiger, wenn man dann zum Beispiel einen ganzen Plastikgebinde Aprikosen kauft und nicht sehen kann, ob da eine verdorbene drin ist oder ob man sich die einzeln in sein mitgebrachtes Wiegenetz abfüllt. Also da sehe ich in vielen Fällen auch den Sinn der Verpackung überhaupt nicht. Und da wäre in vielen Fällen tatsächlich auch auf Verpackung zu verzichten.
Darf ich nur eine Sache ergänzen, weil man ja oft schilt die Anbieter oder die Hersteller, dass sie eben sich für zu viel Verpackung, unnötige Verpackung entscheiden. Es gibt auch Vorschriften, die das auslösen. Und wenn wir gerade an der Obst- und Gemüsetheke sind, das wird oft gefragt, warum müssen Birnen, noch drei Biobirnen in einer Schale abgepackt sein und mit einer Folie bedeckt sein. Das ist ja schon zu sehen im Angebot. Das ist eine Vorschrift. Bio-Lebensmittel müssen so angeboten werden, dass sie nicht vermischt werden können. Und wenn man Bio-Birnen neben konventionell angebauten Birnen, um bei dem Beispiel zu bleiben, anbietet, dann müssen die Bio-Birnen so verpackt werden, dass da keine Vermischung und stattfinden kann, sondern dass sie identifizierbar sind als auch die authentische und nachvollziehbare Bio-Ware. Also das ist eine Regel, eine Vorschrift aus der Bio-Verordnung, die führt automatisch jetzt zu mehr Verpackung. Und das muss man dann auch den Herstellern zugute halten, dass sie hier die Regeln einhalten müssen.
Weitere Fragen mit Sebastian Moritz.
Ja, wir bleiben vielleicht mal bei den Regeln für unverpackte Lebensmittel im Supermarkt. Herr Engeldinger aus Berlin schreibt, er möchte an der Frischetheke im Supermarkt Verpackungsmüll vermeiden. Beim Wurstkauf bringt er seine Dose von zu Hause mit. Der Supermarkt, der füllt diese Dose dann, füllt das Fleisch und die Wurst dann aber in eine Plastikverpackung und legt sie dann in die Dose und zwar nicht direkt in die Dose, die er selber mitgebracht hat. Und er fragt, muss das wirklich so sein oder gibt es da möglicherweise auch eine andere Lösung?
Ja, also da gibt es sicher Lösungen, die dann, also die ja jetzt in dem Fall ja nicht gewünschte Verpackung, dann auch tatsächlich vermeiden. Aber es ist bei selbst mitgebrachten Behältnissen und sehr schwierig, das wirklich auch hygienegerecht und sicher abzuwickeln. Denn das Bedienpersonal hinter der Theke weiß ja nicht, wie sauber jetzt außen und innen dieses mitgebrachte Behältnis ist und wie man damit man muss damit so umgehen, dass also keine Kontamination jetzt des Thekenbereiches, der Schneidebretter oder der Waage stattfindet. Und das ist eine Sicherheitsmaßnahme, dann doch nochmal eine dünne Folie dazwischen zu legen beim Abwiegen und es dann eben in die mitgebrachte Schale zu legen. Das muss nicht sein, das lässt sich auch lösen, aber hier geht eben in dem Fall dann der Hygiene Anspruch und die Sicherheit und der Schutz der Lebensmittel vor. Das ist aber eine Entscheidung, die getroffen wird im Ablauf.
Schönen Dank, Frau Stähle. Das war der Marktplatz im Deutschlandfunk mit Sieglinde Stähle vom Lebensmittelverband Deutschland, mit Kerstin Effers von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen und mit Thomas Tietz vom Bundesinstitut für Risikobewertung. Danke an Sie drei. Es verabschiedet sich Susanne Kuhlmann.